ARD. Schüsse auf offener Straße. Vermummte mit Sturmgewehren, mit selbstgebastelten Pistolen, unterwegs in Flipflops, liefern sich Straßenkämpfe mit den Sicherheitskräften auf den Straßen von Managua. 2018 war das, als der Präsident von Nicaragua anfangs friedliche Proteste brutal niedergeschlagen und niedergeschossen hat und danach aus seinem Land eine wirklich harte Diktatur gemacht hat. Ich muss zugeben, ich habe bisher kaum etwas gewusst von Nicaragua, aber als jemand gerade sagte, Nicaragua, das ist wie Nordkorea, da bin ich hellhörig geworden als früherer Asien-Korrespondent. In Nordkorea, da war ich oft und habe die manchmal unmenschliche Seite einer autoritären Herrschaft selbst miterlebt. Kann es wirklich sein, dass es noch ein zweites Nordkorea gibt auf unserer Welt? Nicaragua? Ihr hört den Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Heute sprechen wir über Nicaragua und wie sich ein Diktatoren-Ehepaar dieses Land unter den Nagel gerissen hat. Mit dabei unsere Korrespondentin Nathalie Akbari, die wirklich gerne nach Nicaragua gereist wäre, aber da kommt man im Moment nicht so einfach hin. Also ist sie eingetaucht in eine ganz eigene Welt, nämlich in die Exilgemeinde im Nachbarland Costa Rica. Dorthin, wo sich viele Menschen aus Nicaragua geflüchtet haben, vor dem brutalen Diktator in ihrer Heimat. Und, freue mich sehr drauf, wir sprechen mit Matthias Schindler, der seit fast 50 Jahren mit Nicaragua verbunden ist und ich glaube alles erlebt hat. Die Revolution der Befreiungsbewegung in den 70er Jahren und die Diktatur von heute. In Deutschland gibt es vielleicht niemanden, der mehr weiß über Nicaragua. Ja, Spitzel und Agenten gibt's ja überall. Wer also frei und ungestört über Nicaragua sprechen will, der muss nach Costa Rica fahren, zum Beispiel ins demokratische Nachbarland, das so viele politische Flüchtlinge aus Nicaragua aufgenommen hat. Unsere Reporterin Nathalie Akbari war gerade dort in der nicaraguanischen Exilgemeinde und jetzt ist sie bei uns hier im Weltspiegel-Podcast. Hi Nathalie.
Hallo.
Tja, Nathalie, wer über die Lage in Nicaragua mehr erfahren will, der ist in Costa Rica gut aufgehoben. Warum eigentlich ausgerechnet Costa Rica?
Ja, Costa Rica ist das Nachbarland von Nicaragua, also nicht weit weg. Und viele Menschen sind aus Nicaragua nach Costa Rica geflohen. Das liegt daran, dass Nicaragua eine Hardcore-Diktaturregierung hat, also ein Regime, das viele Dissidenten, viele Menschen, die nicht einverstanden sind damit, was das Regime so tut, ins Exil geschickt hat oder zur Flucht gezwungen hat. Und die meisten wollten nicht so weit weggehen, natürlich in ein Land mit einer Sprache, die sie selber auch können, also Spanisch. Und Costa Rica ist eine der wenigen gut funktionierenden Demokratien in Zentralamerika. Und da lag es im wahrsten Sinne des Wortes nahe, dort Zuflucht zu suchen.
Hardcore-Diktatur, sagst du, das ist hierzulande vielleicht nicht jedem bewusst. Ist dieses Land einfach für uns Europäer, für die Deutschen zu weit weg, würdest du sagen?
Ja, ich denke, viele der zentralamerikanischen Länder sind für uns weit weg. Also auch ich musste da erstmal schauen, Mensch, wo liegt eigentlich genau was? Das Ding bei Nicaragua ist tatsächlich, dass, glaube ich, viele Menschen in Deutschland das noch assoziieren mit Freiheitskampf, sandinistische Freiheitsbewegung, die in den 70er, 80er Jahren gegen die damalige Diktatur sozusagen vorgegangen ist. Eine Guerilla-Bewegung sozusagen. Und die wurde angeführt von Daniel Ortega. Und Daniel Ortega, das ist so ein Begriff, der wiederum hat sich aber über die Jahrzehnte selbst zu einem Diktator gewandelt. Die sozusagen ein bisschen die Revolution frisst ihre Kinder, ist, glaube ich, das Thema. Also das, wofür die damals angetreten sind, Freiheit, Demokratie und so weiter, setzen sie selber nicht um. Und das schon seit Jahren. Und vor allen Dingen seit 2018 ist die Situation sehr schlimm.
Einmal schnell Crashkurs Nicaragua. Das Land liegt in Zentralamerika an der schmalsten Stelle zwischen Nord- und Südamerika. In Nicaragua leben etwa 7 Millionen Einwohner. Das Land ist unabhängig von Spanien seit ziemlich genau 200 Jahren. Staatschef im Moment Daniel Ortega, der das Land mit eiserner Hand regiert. 2018 gehen die Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen die höheren Rentenbeiträge. Sie wollen auch insgesamt mehr Rechte. Aber Ortega lässt die staatlichen Sicherheitskräfte und Paramilitärs regelrecht Jagd auf die Demonstranten machen. Hunderte Menschen sterben und seitdem ist Nicaragua ein anderes Land. Ja, Nathalie, du hast gedreht für den Weltspiegel, läuft jetzt in der nächsten Sendung. Du hast Menschen getroffen, die Nicaragua verlassen mussten. Einer sagt, Nicaragua ist wie Nordkorea. Was meint er damit?
Der Mann, den du gerade zitiert hast, Wilfredo Miranda, war und ist Journalist, ganz bekannter Journalist in Nicaragua. Und der hat aufgedeckt, dass bei der Niederschlagung eben dieser Aufstände ganz bewusst von der Regierung scharfe Waffen eingesetzt wurden. Also über 300 Menschen kamen damals ums Leben, auch Jugendliche. Es wurde nie aufgeklärt und er hat sozusagen herausgefunden, dass diese Menschen ganz bewusst erschossen wurden. Und daraufhin wurde er dann massiv bedroht und es war klar, wenn er jetzt nicht geht, dann kommt er in Haft und in Haft kommen in Nicaragua, das will man nicht, weil es gab auch, die Justiz war schon immer mehr außer Kraft gesetzt, so kein ordentliches Verfahren war zu erwarten. Daraufhin hat er sich dann abgesetzt nach Costa Rica und wurde dort von der Regierung in Nicaragua sogar desnacionalizado, heißt das, also ausgebürgert. Ihm wurde die Staatsbürgerschaft entzogen.
Der Pass abgenommen.
Alles, was er hatte den Pass noch, aber er nutzt ihm nichts mehr. Das Land erklärte, er sei kein Bürger des Landes mehr, so als würde jetzt jemand zu dir sagen, du bist kein Deutscher mehr und du bist auch nicht mehr willkommen. Alles seine Vermögen, alles seine Bankkonten, alles wurde konfisziert und eingezogen. Und es ist total klar, er kann dort nie wieder hin zurückkehren, zumindest nicht, wenn die Situation und die Regierung sich dort nicht ändert. Und so wie ihm ging es vielen Menschen, also knapp 100 sind tatsächlich zwangsausgebürgert worden und viele, viele andere müssen befürchten, wenn sie zurückkehren, also die meisten sind geflohen, als es klar war, ihnen droht die Verhaftung. Die meisten wissen, sie können jetzt über kurz oder lang nicht zurückkehren und müssen in Costa Rica im Exil, die meisten leben in der Hauptstadt San José, versuchen, über die Runden zu kommen.
In Nicaragua regiert der Wahnsinn. Das ist so ein anderer Satz, der mir hängen geblieben ist, als ich gerade deinen Film schon mal vorab schauen durfte. Ich kann mir vorstellen, daraus spricht sicherlich auch die große Trauer bei denen, die ihre Heimat verlassen mussten, oder?
Ja, Trauer und tatsächlich auch Wut, weil jeder, mit dem ich gesprochen habe, und das waren sicherlich 10 bis 12 Menschen, hat gesagt, also der Satz, der immer wieder fiel, wir haben Psychopathen an der Macht in Managua, das ist die Hauptstadt von Nicaragua, und sagen sowohl Daniel Ortega als auch seine Frau Rosario Murillo, die sind einfach verrückt, psychisch krank, wirklich psychisch gestört und deswegen auch, ja, das Gefühl da ist, solange die an der Macht sind, wird es für uns sehr, sehr schwierig zurückzukehren oder überhaupt wieder ein Bein auf den Boden zu bekommen. Und Trauer ist auch das richtige Stichwort, zusammen mit Wut, weil das natürlich einfach total krass ist. Erstens ins Exil zu gehen, ist furchtbar. Ist natürlich besser, als dort in den Knast zu kommen und gefoltert zu werden und im Zweifels umgebracht zu werden, was auch passiert. Aber trotzdem ist es furchtbar, weil es natürlich bedeutet, kein Kontakt mehr zur Heimat, kein Kontakt zur Familie und auch dieses, dass dein eigenes Land dir sozusagen die Staatsbürgerschaft entzieht und versucht, dich aus allem Urkunden, Akten herauszulöschen. Ja, also das hat dieser Journalist, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, er würde halt überall seine Geburtsurkunde vernichtet, so als hätte es ihn nie gegeben. Das ist ein großer Schmerz.
Wir hören mal rein in deinen Film.
Tausende sind in den letzten Jahren nach Costa Rica geflohen. Viele wurden gebrandmarkt als Volksverräter. Zum Beispiel Sofia Montenegro. Obwohl sie früher an der Seite von Daniel Ortega kämpfte, also selbst Sandinistin war, gab es für sie kein Pardon. Als sie 2018 das Vorgehen des Regimes gegen Dissidenten kritisierte, wurde sie unter Hausarrest gestellt. Dann erhielt sie den Hinweis, ihre Verhaftung stehe kurz bevor. In einer Nacht- und Nebelaktion verließ sie das Land. Es war schrecklich. Ich bin 71 Jahre alt und alles, was ich mir ein ganzes Leben lang aufgebaut hatte, mein Haus, meine Rente, alles war auf einmal weg. Ich bin gegangen mit nichts als dem, was ich am Leib trug. Das Gleiche hat die frühere Parlamentsabgeordnete Edipcia Dubon erlebt. Der Schock sitzt bis heute tief. Das war schlimm. Ich weiß noch, ich kam hier an und dachte, was mache ich hier? Was soll ich hier machen in diesem Land?
Du hast gesagt, du hast eine ganze Reihe von Nicaraguanern und Nicaraguanerinnen getroffen, die nach Costa Rica geflohen sind. Erzähl uns mal, wer ist das? Was sind das für Menschen? Wie leben die dort?
Also das sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Also jeden Alters, jeden Bildungsniveaus, ganz, ganz unterschiedlich. Also von der 71-jährigen, sehr beeindruckenden, früheren sandinistischen Freiheitskämpferin, die tatsächlich an der Seite von Daniel Ortega noch gekämpft hatte, aber ihn irgendwann angefangen hat zu kritisieren und deswegen auch dann es kein Pardon für sie gab, bis zur Anfang 20er Studentin, die mit 18, also 2018 war sie 18 Jahre alt, jetzt 25, einfach mitgemacht hat bei diesen Demos, weil sie gesagt hat, ja, ich gehe auf die Straße für Freiheit und für Menschenrechte und sich dann auf einmal in der Situation befand, Woche für Woche die Wohnung wechseln zu müssen, weil die Häscher und die Spione der Regierung, also wie Stasi-Mitarbeiter in der DDR im Grunde, ihr schon immer auf den Fersen waren und die dann irgendwann gehen musste, ohne sich von ihren Eltern verabschieden zu können. Oder eine ehemalige Parlamentsabgeordnete, die Feministin und auch für Menschenrechte eintrat, die auf einer internationalen Konferenz in Oslo war und dann gesteckt bekam, wenn du jetzt nach Hause zurückkehrst, dann wirst du direkt schon bei der Einreise verhaftet. Und die dann mit nichts als den Sachen, die sie für eine dreitägige Konferenz dabei hatte, erstmal in die USA gegangen ist und ja, mit nichts als dem, was sie am Leib trug und guckte, was mache ich jetzt eigentlich?
Danke dir, Nathalie. Wir sprechen gleich weiter und du wirst uns erzählen, wie es in den Gefängnissen in Nicaragua aussieht und wie es politischen Häftlingen dort ergangen ist. Danke erstmal und wir holen Matthias Schindler dazu. Matthias Schindler beschäftigt sich schon sein, ich glaube, halbes Leben mit Nicaragua, hat lange dort gelebt, hat auch schon Daniel Ortega persönlich kennengelernt. Wie es war, diesem Mann zu begegnen, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Matthias Schindler.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie waren das letzte Mal vor 4 Jahren in Nicaragua. Damals war es schon ausgesprochen schwierig, sich im Land zu bewegen. Wie würden Sie Nicaragua beschreiben?
Als ich dort war, habe ich es eigentlich so erlebt, wie ich es auch jetzt gehört habe von einer Freundin, mit der ich vor 2 Tagen sprechen konnte und die aber in Nicaragua lebt. Sie sagt, es gibt 2 total wichtige Aspekte im Leben heute. Das eine ist das allgemeine Misstrauen und das zweite ist die Angst. Die Angst, die Arbeit zu verlieren, die Angst, nicht mehr genug Essen kaufen zu können, die Angst, nicht mehr freisprechen zu können, die Angst, verhaftet zu werden. Es gibt eine allgemeine Angst im Lande und die ist total weit verbreitet.
Vor 7 Jahren, 2018, Proteste in Nicaragua, die mit absoluter Härte niedergeschlagen wurden. Wie haben Sie diese Proteste damals erlebt?
Also ich war zufällig zu Beginn dieser Proteste in Nicaragua und es waren ganz kleine studentische, friedliche Demonstrationen. Zuerst gegen die Untätigkeit der Regierung gegenüber den Waldbränden, die dort herrschten. Dann kam es zu Rentenkürzungen, wo Rentner demonstriert haben. Und diese Rentner wurden aber ziemlich brutal unterdrückt und dann gab es Demonstrationen gegen diese Repression. Und am Ende hat aber die Polizei immer härter reagiert, mit immer härteren Waffen auch gegen die Leute geschossen. Es gab 350 Todesfälle innerhalb von wenigen Wochen. Und dann haben sich die allgemeinen Proteste nur noch gegen Ortega gerichtet und gefordert, dass dieser Mann zurücktreten soll.
Ja, was er nicht getan hat. Würden Sie sagen, dieser brutale Einsatz der Sicherheitskräfte, das war ein Wendepunkt für das Land?
Es war ein absoluter Wendepunkt. Nach dem April 2018, da gab es eine massive paramilitärische Repression der Bevölkerung. Jede Art von Demonstration wurde unterbunden. Alle Parteien wurden unterbunden. Es wurden 4000 zivilgesellschaftliche Organisationen verboten. Es gibt keine Parteien mehr. Das heißt, dieser April 2018 war ein absoluter Wendepunkt in der Geschichte dieses Landes.
Daniel Ortega, Staatschef von Nicaragua, Diktator. Sie haben ihn ja mal selbst getroffen, den Mann, der so brutal gegen sein eigenes Volk vorgeht. Wie würden Sie den Daniel Ortega beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
Meine sandinistischen Freunde wollten damals, dass ich ihm die Hand gebe. Und als das drohte, bin ich weggelaufen. Ich gebe diesem Mann nicht die Hand. Das ist für mich ausgeschlossen. Das heißt, ich habe ihn zwar kennengelernt, ich habe ihn häufig gesehen, aber ich habe mich grundsätzlich geweigert, mit ihm irgendeine persönliche Beziehung aufzunehmen. Aber um über Ortega zu sprechen, ich habe natürlich über Jahrzehnte verfolgt, was das für ein Mann ist. Es ist ein Mann ohne Talente und ohne Fähigkeiten. Er hat keinerlei wichtige Rolle im Befreiungskampf gespielt. Er ist kein Stratege. Es gibt kein Buch, keinen einzigen Text. Ich habe nicht mal ein Kapitel eines Buches gelesen, was er geschrieben hätte. Ja, er ist ein langweiliger Redner, aber auf der anderen Seite ist er ein skrupelloser Mann. Er ist ein Vergewaltiger. Er hat politische Morde angeordnet. Er hat Wahlen gefälscht. Er ist ein skrupelloser Lügner und Trickser. Und gleichzeitig meint er und vermittelt das auch immer wieder, dass er seine Sachen in göttlicher Mission vollzieht und deswegen alles diese Dinge ihm erlaubt sind, aber anderen natürlich nicht.
Tja, Daniel Ortega und die Sandinisten. Einmal schnell erklärt, ist nämlich ziemlich lange her. 40 Jahre lang herrscht in Nicaragua der korrupte Somoza-Clan, unterstützt von den USA, die den Einfluss des Kommunismus in Lateinamerika zurückdrängen wollen. Ende der 70er Jahre haben aber viele im Land die Schnauze voll von all der Vetternwirtschaft. Die sogenannten Sandinisten wollen Nicaragua vom Somoza-Clan befreien. Sie starten die Revolution und gewinnen. Der erste frei gewählte Präsident heißt Daniel Ortega. Es folgt aber kein Frieden, sondern unruhige Jahre mit wechselnden Regierungen. Nach 17 Jahren Opposition wird Daniel Ortega wieder gewählt und will seitdem nicht mehr von der Macht lassen. Er ändert die Verfassung, so kann er sich immer wieder wählen lassen. Einst hat er einen Diktator vertrieben, jetzt ist Ortega selber einer und seine Ehefrau noch dazu, die Präsidentengattin Rosario Murillo. Die Ideale der Revolution von damals wie weggeblasen und niemand hält Ortega auf. Ja, Herr Schindler, wie hat Ortega es geschafft, nach seinem Comeback sich Nicaragua so einzuverleiben und sich so des Landes zu bemächtigen?
Die Sandinisten sind 1990 durch demokratische Wahlen, die sie selbst organisiert haben, abgewählt worden. Und dann folgten drei konservativ-liberale Regierungen. Aber diese Regierungen, die waren im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die neuen Machthaber sich selbst bereichert haben und ein unglaubliches System der Korruption aufgebaut haben. Und das war einfach nach drei Regierungsperioden dem Volk so zuwider, dass sie dann gesagt haben, nein, dann wählen wir schon lieber wieder den Daniel Ortega und die sandinistische Befreiungsfront.
Und würden Sie sagen, es ist noch irgendetwas von der Revolution und den früheren Idealen übrig geblieben in Nicaragua und bei seinem Staatschef Ortega?
Also von den Idealen der Revolution ist nichts mehr übrig geblieben. Und den Todesstoß gegen die Reste dieser Revolution haben Ortega und seine Frau vor wenigen Wochen gegeben, indem sie die alte Verfassung, die noch eine gewisse republikanische Tradition hatte, komplett abgeschafft haben. Es gibt keinen Rechtsstaat mehr, es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Es gibt nur noch eine doppelte Präsidentschaft von Ortega und seiner Frau und alle anderen Staatsinstitutionen und Gewalten sind ihnen direkt untergeordnet.
Im Film unserer Korrespondentin Nathalie Akbari ist ein Flüchtling aus Nicaragua zu hören, der sagt, Nicaragua ist das Nordkorea Lateinamerikas. Würden Sie das eigentlich auch so sehen?
In weiten Teilen kann man das sicherlich so sagen. Also was die Bodenlosigkeit dieser Regierung und das völlige Fehlen von ethischen Grundsätzen und das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit angeht, kann man das sicherlich sagen. Ich glaube, in Bezug auf die Bevölkerung kann man das nicht sagen, weil mein Eindruck ist, dass die nordkoreanische Bevölkerung viel, viel konformer ist zu dem Regime als die Bevölkerung in Nicaragua. Und es ist ziemlich klar und es ist durch viele, viele, viele kleine und große Dinge sichtbar, dass die Bevölkerung in Nicaragua mehrheitlich, in ihrer großen Mehrheit, gegen dieses Regime von Ortega und Murillo eingestellt ist.
Die Sandinisten damals, die wollten die Revolution und das war ja gegen die Interessen der USA gerichtet. Heute dagegen, unter Ortega, der sich ja von allen Idealen der Revolution verabschiedet hat, ist Nicaragua nicht eigentlich genau das Land, was sich die USA immer gewünscht haben?
Dass die USA heute gegen Ortega und die dortige Regierung agieren, das ist eigentlich etwas hart ausgedrückt, nur der Dummheit dieser Administration in den USA zu verdanken. Weil Nicaragua ist längst ein kapitalistisches Land. Es hat absolut neoliberale Wirtschaftsstrukturen. Ortega agiert sowohl wirtschaftspolitisch als auch politisch ähnlich wie Trump. Und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Nicaragua und USA sind exzellent. USA ist der allergrößte Handelspartner Nicaraguas seit langem und steigendermaßen immer noch, sowohl was den Export als auch was den Import angeht.
Ja, also die USA waren immer schon interessiert an Nicaragua. Jetzt Donald Trump, auf der anderen Seite Daniel Ortega. Was würden Sie sagen, welches Verhältnis haben die beiden?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil niemand weiß, was Trump in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten vorhat. Aber auch niemand weiß, was Ortega in den nächsten Wochen und Monaten machen wird. Man muss ja überlegen, dass Ortega ein enger Verbündeter von Putin ist und Trump ja im Moment daran interessiert ist, sich mit Putin auszusöhnen und in anderen Teilen der Welt sozusagen aktiv zu werden. Ich halte alles für möglich, was die beiden betrifft, weil sie im Prinzip nach den gleichen Parametern arbeiten. Ja, also Verträge, Grundsätze, Ethik, Menschlichkeit, Menschenrechte, das sind alles keine Kriterien für sie, sondern nur das, was ihnen unmittelbar politisch und wirtschaftlich nützt. Insofern kann man da keinerlei Vorhersagen machen. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Nicaragua und USA sehr gut sind und immer noch im Wachsen sind. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es da zu einer Entspannung kommt. Ich bin auch sicher, dass die USA keine großen Aktivitäten gegen Nicaragua oder gegen Ortega machen werden, weil sie einfach andere Interessen haben.
Tja, trotz der Proteste 2018, Ortega sitzt heute fest im Sattel, absolut unangefochten. Sie sind ja jeden Tag mit Ihren Freunden in Kontakt, denke ich, in Nicaragua. Was wünschen sich die Menschen am meisten?
Also man muss sagen, meine Kontakte sind sehr, sehr herzlich, aber wir können keinerlei politische Meinung oder Erfahrung austauschen, weil das zu gefährlich ist für unsere oder meine Partner und Freunde in Nicaragua. Wir sind sicher, dass ein Großteil der Korrespondenzen auf den verschiedenen Kanälen abgehört werden. Und es gibt immer wieder Verhaftungen, eigentlich täglich Verhaftungen, wo Leuten gesagt wird, das hast du auf WhatsApp gesagt, das hast du auf Facebook gesagt und wenn du das nochmal sagst, kommst du in den Knast oder sonst irgendwas. Das heißt, die wichtigste Form der Kommunikation besteht darin, denen mitzuteilen, dass sie nicht alleine sind, dass wir an sie denken, dass wir solidarisch sind und dass wir nur das Beste für sie hoffen.
Ja, und deswegen sprechen wir ja auch im Weltspiegel-Podcast darüber. Vielen Dank, Matthias Schindler. Wir gehen nochmal zurück zu Natalie Akbari, die Menschen getroffen hat, die aus Nicaragua flüchten mussten nach Costa Rica. Natalie, viele von diesen Flüchtlingen, das waren mal politische Gefangene, die waren in Haft. Ich kann mir vorstellen, dass es diese Männer und Frauen bis heute verfolgt, was sie im Gefängnis erleben mussten, richtig?
Ja, absolut. Also wir waren bei einem Workshop dabei von einer Nichtregierungsorganisation, die heißt Nunca Más, also nie wieder. Da waren wir bei so einem Workshop dabei, den so eine Psychologin leitet. Das ist ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe, so eine Therapiegruppe. Waren alles so ein bisschen ältere Menschen, also jetzt so ganz normale Leute, ja, so zwischen 50 und 70, die versucht haben, so über Rollenspiele und über sich gegenseitig austauschen. Wir haben da nur einen kleinen Einblick natürlich werfen können, sich gegenseitig zu stärken. Und die Psychotherapeutin, die das leitete, sagte, das Typische sind halt posttraumatische Belastungsstörungen, das, was sie so sieht, Depressionen und Angstzustände. Ist ja auch alles nachvollziehbar, weil, und das hat mir einer der Männer, die dort als politischer Gefangener war und auch Folterung erlebt hat, gesagt, es ist einfach die totale Willkür. Wenn du einmal im Gefängnis bist, ist wie eine eigene Welt. In der gibt es keine Regeln tatsächlich. Er sagt, so wie die Diktatur des Ortega-Regimes keine Regeln mehr kennt, ist es auch im Gefängnis so, dass die, denen du dort ausgeliefert bist, alles machen können,
was sie wollen.
Ohne irgendwelche Repressionen zu fürchten. Und das lässt leider bei manchen Menschen
tiefe
nicht das
Spuren.
Beste zum Vorschein kommen.
Mhm. Ja. Nicht das Beste zum Vorschein kommen und bei denen, die dem ausgesetzt sind, tiefe Spuren. Was haben diejenigen denn erzählt über ihre Zeit in der Haft?
Also zum einen natürlich dieses Gefühl, dass man nie weiß, kommt man überhaupt je wieder raus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr belastend. Dann die ständige Angst, was passiert, wenn die Zellentür aufgeht. Sozusagen. Frauen, das habe ich jetzt nicht von den Workshop-Teilnehmern, sondern von der Organisation. Gerade Frauen sind auch sexueller Gewalt ausgesetzt in der Haft und es gibt auch immer wieder Berichte über sogenannte Scheinhinrichtungen, was natürlich auch total grauenvoll ist. Es geht einfach darum, um Machtdemonstration. Llora, mi pueblo llora, y en la ciudad, niña sueña con el regresar. Zurück nach Hause will auch Wilfredo Miranda. Bis es soweit ist, begnügt der Journalist sich mit Essen und Musik aus der Heimat.
Ja,
Auch in diesem Lied geht es um die Hoffnung, dass Nicaragua sich vom Nordkorea Lateinamerikas in ein freies Land verwandelt und alle wieder aufnimmt, die es in den letzten Jahren verstoßen hat.
Ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wie es ist, in der Fremde zu sein und seine Heimat zu vermissen, da wo man herkommt. Was würdest du sagen, wie groß ist die Hoffnung bei denen, die du getroffen hast in Costa Rica, dass sie wieder zurück können in ihre Heimat nach Nicaragua, irgendwann?
Das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, die Hoffnung, irgendwann zurückzukommen, die hatten viele, aber die meisten waren doch sehr realistisch und haben gesagt, unter diesem Regime wird das nicht passieren. Also da haben sie überhaupt keine Hoffnung, dass unter Ortega und seiner Frau, die ja nicht nur Co-Präsidentin, sondern auch jetzt die Führerin des Heeres sozusagen, des Militärs ernannt wurde, dass da sich irgendwas ändert oder passiert, da hat tatsächlich niemand Hoffnung. Die große Frage ist, die beiden sind alt, er ist 80, sie ist Ende 70, was passiert, wenn die beiden sterben? Die haben auf der anderen Seite aber auch viele Kinder, die sie in wichtige Posten gebracht haben. Also Nepotismus sozusagen, alle wichtigen Stellen des Staates sind mit eigenen Verwandten oder Kindern besetzt. Die große Frage ist, was kommt, wenn die beiden sterben? Wird sich dann vielleicht das Land langsam öffnen und wird es die Möglichkeit geben, zurückzukommen? Was ich sehr berührend fand, dass es auch tatsächlich vom Alter natürlich abhängt. Also die 71-Jährige hatte nicht mehr viel Hoffnung, dass sie ihre Heimat nochmal sehen wird, hat aber gesagt, ich habe mein Leben schon gelebt. Die 25-Jährige, da fand ich es fast am berührendsten, weil die sagte, damals, als wir da auf die Straße gegangen sind, ganz unbedarft wie jeder, der das tut. Man kann ja auf eine Demo gehen, ne? Wir haben unser ganzes Leben vor uns gehabt. Wir hatten Ziele, wir hatten Vorstellungen, wie unser Leben verlaufen wird. Und das können die alles vergessen. Sie studiert zwar jetzt auch in Costa Rica, aber hat natürlich viele Jahre verloren. Und die Frage, ob sie das wirklich auch so durchziehen kann, und damit ist sie nicht die Einzige, die ist schon offen.
Ja, es ist bedrückend, es ist bewegend, aber du hast mir im Vorgespräch auch noch was sehr Schönes erzählt.
Genau, also es gibt tatsächlich auch beeindruckende Geschichten und ich bin wahnsinnig beeindruckt tatsächlich von den Menschen, mit wie viel Kraft und Resilienz die diese schwierige Situation meistern. Ein Beispiel bei diesem Workshop für die politischen Gefangenen und zum Teil Folteropfer, also Menschen, die wirklich Schlimmes erlebt haben, war eine Frau, mit der ich gesprochen habe und das fand ich so toll. Ich habe sie gefragt, so warum machen Sie hier mit und was gibt Ihnen so einen Workshop? Und sie hat gesagt, ja, ich mache hier mit, weil ich bin körperlich unversehrt geblieben, seelisch hat es mich sehr getroffen, aber ich bin hier, weil ich will an Körper und Geist und Seele wieder gesunden, damit irgendwann, wenn ich in mein Land zurückkehre, ich etwas dazu beitragen kann, Nicaragua wieder aufzubauen und was Schönes daraus zu machen. Und das fand ich ganz toll. Also nicht zu verzweifeln, sondern diese Kraft zu nehmen, zu sagen, doch, ich will das schaffen und ich will auch dabei sein und ich werde dabei sein. Das fand ich sehr schön.
Tja, die Kraft nicht zu verzweifeln. Diese innere Kraft, die man als Mensch hat, manchmal vielleicht nicht zu sehen, aber die scheint ja immer dann durch, wenn man sie am meisten braucht. Diese Kraft schlummert in uns allen. Nathalie Akbari, ich danke dir sehr fürs spannende Gespräch und toll, dass du uns von deinen Erlebnissen berichtet hast. Wer jetzt denkt, oh, das möchte ich mir aber genauer angucken, ja, es gibt was zu sehen. Nathalies Film über Nicaragua läuft im aktuellen Weltspiegel ab Sonntag in der ARD Mediathek. Und den Tipp habe ich auch noch für euch.
Hi, ich bin Johannes Edelhoff, Journalist beim NDR. In unserem neuen Podcast habe ich mich testen lassen. Ich bin vergiftet. Und du? Du bist es ziemlich sicher auch. PFAS, die unsichtbare Gefahr. Diese Chemikalien sind überall. Im Wasser, im Boden und in Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Pizzakartons, Kosmetika und deiner Regenjacke. Und jetzt sogar in unserem Blut. In Das Gift in dir decken wir die erschreckende Wahrheit über PFAS auf. Sie können krank machen, stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber warum sind sie noch nicht verboten? Warum setzt sich die Politik nicht gegen die mächtige Chemielobby durch? Finde es heraus. Höre Das Gift in dir. Ab sofort im Podcast-Feed 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo du gern Podcasts hörst.
So, und das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Vielen Dank fürs Folgen, Liken, Teilen, Sagen. Udo Schmidt, Anna Stosch und ich, Philipp Abresch.